So, ihr Lieben, die Botschaft von heute, da machen wir die Fortsetzung vom letzten. Das war auch Jesaja 11,2. Und noch einmal, ich habe gepredigt über den Geist der Weisheit, den Geist des Rates. Und heute fange ich an, das gehört zu diesem ganzen Text, zu diesem Thema. Der Herr ist uns geworden zur Erkenntnis und er hat den Verstand. Das heißt, auf ihm wird ruhen der Geist der Weisheit und der Geist des Verstandes. Und es geht heute um das Verstehen, um das Begreifen. Vorher, als die Jünger mit dem Herrn waren, sprach er viel in Gleichnissen, aber sie begriffen vieles nicht. Und er sagt, warum könnt ihr es nicht verstehen? Das ist ganz einfach. Der normale Mensch kann nicht den Willen Gottes, noch das, was vom Himmel kommt, verstehen. Es muss geistlich verstanden werden. Und darum, die Thematik, die heute ist, hat seinen Anfang darin, dass wir, dass jeder, der aus Gott geboren ist und den Heiligen Geist empfangen hat, hat durch den Heiligen Geist diese Befähigung, diese Gnadengabe, diese Charismen, die siebenfache Salbung, die sollte er haben, dass er geistliches Verständnis und geistliche Erkenntnis hat, sowie die Weisheit, die Gottesfurcht, die vorausgeht. Alle diese Dinge sind lebensnotwendig. Denn wenn wir das geistliche Verständnis nicht haben, bleiben wir zurück, dann haben wir Mangelerscheinungen. Und Gott ist da, er will deinen und meinen Mangel ausfüllen. Sag mal Amen.
Amen.
Amen. Er will deinen und meinen Mangel ausfüllen. Vor allen Dingen, dass wir uns, und der Feind will, dass wir uns unserer Armut ständig bewusst werden, dass wir uns vorstellen, ach, ich bin ein Versager, ich habe gar nichts, ich habe nichts. Nein, in Christus ist uns alles geschenkt, was zum göttlichen Wandel dient. Amen.
Amen.
Amen. Darum ist es sehr wichtig. Und hier heißt es, Matthäus 13, 23, spricht der Herr, das Gleichnis vom Sämann, auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, es geht ums Verstehen, der das Wort hört, ihr habt Ohren zu hören, sagt er zu denen, die draußen waren, ihr könnt nicht verstehen, ihr hört nicht, könnt nicht verstehen, habt Augen und seht nicht, aber wie die wir vom Herrn sind, die haben Ohren zu hören, der das Wort hört und versteht, begreift, begreift. Und jetzt kommt das, der das Wort begreift, versteht und begreift. Und der bringt dann auch Frucht. Das ist das. Wir sind ja die Reben am Weinstock und dazu hat Gott uns bestimmt und gesetzt, dass wir viel Frucht bringen. Der eine 100-fältig, der andere 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Es geht also heute um das geistliche Verständnis, was uns der Herr in sich und mit ihm geschenkt hat. Denn die Salbung des Herrn, er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Jedes einzelne Glied soll in diesen Reichtum der Fülle des Christus kommen. Da waren zum Beispiel die zwei Jünger von Emmaus. Bedenken wir dran, dass damals der Heilige Geist noch nicht ausgegossen war und der Herr konnte nur Einzelnen die Schriften oder das Verständnis öffnen. Und das hat er auch bei den zwei Jüngern in Emmaus getan, die ihn ja nicht erkannt haben. Lukas 24, 45, 48. Dann heißt es hier, und das ist wichtig für dich und für mich, wenn wir das nicht haben. Und wer macht es? Wer macht es? Der Herr. Der Herr. Der Herr ist es, der uns Verständnis gibt. Denn da steht, dann öffnete er ihnen das Verständnis. Herr, und du bist heute da, um jeden, der diese Botschaft hört, geistiges Verständnis zu öffnen. Du öffnest die Ohren, dass sie hören, dass sie es begreifen, worum es dir geht, Herr. So wie du es den Jüngern von Emmaus gemacht hast, damit sie die Schriften verständen. Und am Schluss sagt er, ihr seid Zeugen davon. Da gibt er gleich was weiter, nämlich die Bestimmung, was jeder Einzelne sein soll. Es geht hier nicht um einen hervorragenden Dienst als Prediger, als Leiter von Gemeinden. Nein, es geht um den allgemeinen Dienst, wozu uns Gott hineingestellt hat. Auch das sollen wir verstehen und einmal erkennen und verstehen. Weil wenn wir es nicht erkennen, können wir es auch nicht verstehen. Und viele sagen, Gott kann mich nicht gebrauchen. Das ist Unfug und Unsinn. Das ist gegen das Wort Gottes. Darum durch den Heiligen Geist, der ausgegossen wurde. Und wenn wir ihn empfangen haben, haben wir dazu Zutritt zu dem, was Gott uns geschenkt hat. Jeschua sagt in Johannes 16, 13, doch wenn, ich habe da die neue Genfer Übersetzung genommen, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Das ist so wichtig. Es geht um das volle Verständnis. Paulus sagt in 1. Korinther 1, 4 bis 8, ich danke meinen Gott alle Zeit, euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist. Und jetzt kommt dieser Satz, dass ihr durch ihn in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Da hast du das wieder, Verstand und Erkenntnis. Gott will, dass wir nicht Unmündige sein, dass wir nicht Kinder bleiben. Das geht aber nur, wenn wir das Wort essen, wenn wir es zu unserer Speise machen. Und der Heilige Geist macht das lebendig. Der Geist ist der lebendig macht. Der Buchstabe allein tötet. Aber der Geist, der macht lebendig. Ich brauche dieses Leben jeden Tag. Gerade wenn es zippt und zappt. Oder ihr nicht? Jeder von uns braucht es. Herr, mach dein Wort lebendig, dass ich wieder auflebe, dass ich wieder... Der Teufel will das Gegenteil, er will, dass wir unten sind, unten, down, dass wir Mangel haben. Aber der Herr will unseren Mangel abhelfen. Halleluja. Und das ist so wichtig. Darum heißt es so, wie denn das Zeugnis von Christus in euch gefestigt worden ist, so dass ihr, da geht es darum, keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Keinen Mangel. Der Herr will nicht, dass wir mangeln. Es soll uns an nichts mangeln. Aber als erstes ist geistiges Verständnis um Dinge, die mit unserer Person zu tun haben, mit dem Plan Gottes in deinem und in meinem Leben. Egal, wo du herkommst, egal, wo du wohnst, egal, wo du bist, ob du Hausfrau oder Schüler oder Rentner bist, Gott hat einen Plan für dich. Und der kann nur zur Reife kommen, wenn wir erkennen, Gott ist da. Er hat einen Plan für mich. Ich brauche geistliches Verständnis und Erkenntnis dafür. Das ist so wichtig. Darum schreibt Paulus in 1. Korinther 14, 20. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand. Seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit. Da seid Unmündige. Aber am Verstand seid Erwachsene. Luther übersetzt dasselbe so. Liebe Brüder, seid nicht Kinder, wenn es um das Verstehen geht, sondern seid Kinder, wenn es ums Böse geht, aber im Verstehen seid vollkommen. Da haben wir einen Punkt, da steht vollkommen. Also Gott will, dass wir alles von ihm verstehen, dass wir nicht Unmündige sein. Das geht doch aber nur, wenn wir uns belehren lassen. Das haben wir jetzt die letzten Wochen gehört durch den Ratgeber des Herrn, der sagt, bleib in meinem Wort. Jeschua 1, 9, all diese Stellen. Wenn du täglich forschst im Wort, das ist wirklich so. Und manche denken, ach, das kenne ich schon. Aber wenn es nicht lebendig wird, dann legst du die Bibel beiseite. Weil du musst hungrig sein danach. Und darum brauchen wir etwas, ihr Lieben. Und das ist die Botschaft, die ich heute weitergebe. Und in Epheser 5, 17 sagt derselbe Paulus, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn für euch ist. Darum geht es. Was ist denn der Wille des Herrn für mich in dieser letzten Stunde? Und Kolosser 1, 9 bis 10. Deshalb hören wir auch nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit. Wieder die Weisheit. Und geistlichen Verständnis, um den Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend. Darum geht's. In jedem guten Werk wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Und im Petrusbrief, zweiten Petrusbrief heißt es, wenn darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Reichlich wird euch der Eingang gegeben werden zum Herrn. Darum geht es. Nun, die Botschaft, mit der ich heute anfange, ist eine starke Botschaft und es geht etwas voraus, um das alles zu erkennen. Muss der Herr in uns etwas tun, nämlich erwecken. Lücken, Dinge, die noch nicht da waren. Bei vielen sind die nicht da, ob ihr es glaubt oder nicht. Und der Herr muss diese Dinge, er muss in uns, in dir, in mir geistliche Erkenntnis erwecken. Er muss geistliches Verständnis erwecken. Das muss er. Darum sagt die Schrift hier, eben hierzu habe ich dich erweckt. Das ist das Predigtthema. Eben hierzu habe ich dich erweckt. Das ist ein Zustand, wo wir kennen, die wir vorher geistlich tot waren. Wir waren ja nicht lebendig. Aber viele sind noch nicht in diesen Erweckungszustand gekommen. Darum haben wir eine schlafende Christenheit. Darum haben wir eine Christenheit, die einem Bach runtergeht. Darum haben wir die Erfüllung von dem Wort, dass wir im Abfall leben, weil statt Erweckung, es ist ein Zerbruch, es ist ein Dilemma. Sie füllen sich mit dem Menschengeist statt mit Gottesgeist, mit anderen Geisten, mit interreligiösen Dialog, mit der Ökumene, mit allen möglichen, auf das sie alles einzahlen, wie die Welt ist, mit Hindus, mit Brahmanen, mit Buddhisten, auf das sie alle eins sind. Nein, da wirst du sterben. Da ist der Tod vorgezeichnet. Darum sagt der Herr, ich kann es nicht zulassen und zuschauen, wie mein Leib auf der Erde, wie er verkümmert und wie eine Pflanze ohne Wasser ist und verdorrt. Ich muss sie begießen. Ich muss sie begießen mit dem Geist der Wahrheit, mit dem Geist, der da lebendig macht, sonst gehen sie alle verloren. Amen.
Amen.
Anders geht es nicht.
Das ist die tragische Wahrheit.
Gott muss uns erwecken, ihr Lieben. Und das hat er schon gesagt. Hier im Römer 9,17 hat er gesagt, und er erweckt auch, das lesen wir in der ganzen Geschichte, Leute, ich habe das letzte Mal darüber gesprochen, in der letzten Botschaft, er erweckte Putin als Widersacher gegen den Westen. Und hier steht, er erweckte den Pharao von Ägypten. Eben habe ich hierzu dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erzeige und damit mein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Immer wenn wir von Pharao hören, dann kommen auch die neuen Pharaos der letzten Zeit, die wir hatten, ob Hitler oder egal wer es war, Ceausescu im Kleinen, egal wie die Pharaos heißen, Gott hat sie alle, hat an ihnen allen seine Macht erwiesen, ihr Ende schauet an. Wer immer Gottes Gegenspieler ist, Gott erweckt aber auch in seinem Leib Menschen, dich und mich, um in diesen Stand reinzukommen.
Und Theologen,
ja, auch das. Aber erst macht er sie zunichte mit ihrer Weisheit. Darum musst du eins wissen, Gott erweckt Menschen, weil er einen Plan mit ihnen hat. Auch du bist kein Zufallsprodukt, sondern von Gott geschaffen, damit es sich in deinem Leben hier auf der Erde verherrlichen kann. Darum gilt dieses Wort, eben hierzu habe ich dich erweckt, dass mein Name durch dich verkündigt werde auf der ganzen Erde. Kannst du das begreifen? Mal ganz ehrlich, könnt ihr das jetzt begreifen, dass Gott dich, siehst du's? Da fehlt das geistliche Verständnis. Ihr müsst schon ehrlich sein. Aber jetzt will ich euch etwas sagen. Als Gott mich erkauft hat. Ich war ja tot. Ihr kennt die Geschichte. Ich hatte viele Widersacher. Und weil ich nicht so lief wie die anderen, darum haben sie mich abgeschrieben, aber nicht Gott. Er gab mir wirklich diese Bibelstelle für mich. Er gab die Bibelstelle für mich. Und zwar, er hat mich erweckt. Und der Herr hat Mose zum Beispiel erweckt. Und der Mose sagte dann, ach Herr, mein Gegenargument, ich bin kein redegewandter Mann. Weder gestern, noch seit vorgestern, noch nie gewesen, noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen ist meine Zunge. Und so kannst du auch argumentieren. Nein, mich kann doch Gott gar nicht gebrauchen. Ich kann weder gut reden, ich kann nicht mehr richtig Deutsch reden, ich rede bayerischen Dialekt, sächsischen Dialekt, was auch immer für eine Sprache, bin ich redegewandt. Darauf kommt es nicht an, damit die Kraft Christi in unserer Schwachheit zur Vollkommenheit kommt. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, wir können von uns aus nichts tun, aber Gott will das in uns erwecken. So wie er in Zacharia 19,13 sagt zum Beispiel, und das sollen wir wissen, ich wecke deine Söhne Zion. Hört mal dieses Wort. ich wecke deine Söhne Zion. Die waren also schon da, aber die hatten noch keines geistliches Aufwachen. Die hatten noch kein Begreifen vom Willen Gottes. Ich erwecke deine Söhne Zion gegen die bewährten Kämpfer Griechenlands. Das heißt gegen die Psychologie, gegen den Humanismus, ja, gegen all das, was die griechischen Universitäten, die Lehre, die die ganze Erde bevölkert hat, ausmacht, um sie bloßzustellen. Und darum ist so wichtig. Hier steht das, was der Herr mir gegeben hat damals, als er mich gerufen hat. Das hat er mir wirklich, und Gott ist mein Zeuge. Ich habe noch nie weiter darüber geredet, aber ich möchte es heute mal sagen. Weil auch Paulus das sagt. Weil es auch über Mose heißt. Er hat Mose erweckt. Er hat sie alle erweckt. Und das hat er auch bei mir getan. 1. Samuel 2,35. Diese Schriftstelle gab Gott mir vor Jahrzehnten. Ich lese heute das erste Mal vor. Ich aber werde mir eine, jetzt hört gut zu, und es muss ich noch vorausfügen, jedes Mal, wenn der Herr mir damals Stellen gegeben hat für mich, hat er meinen Namen hin mit hineingenommen. Meinen Namen, beständig. Es ist wirklich wahr. Für den Vollzeitdienst, für alle Dienste hat er meinen Namen rein. Und jetzt hört er in dem Moment, weil das ist wirklich für mich gewesen. Ich aber werde mir einen Priester erwecken, der beständig ist. Der wird tun, wie es meinen Herzen und meiner Seele gefällt. Und ich werde ihm ein Haus bauen, das beständig ist. Er hat mir ein Haus gegeben, das wisst ihr. Und er wird von meinen Gesalbten vor Jeschua alle Tage einhergehen. Nun, dann sagst du vielleicht, oder der Teufel sagt zu dir, ja, das hat er mit dem Bruder gemacht. Aber hör mal, bei Gott spielt es keine Rolle, ob du einen großen oder kleinen Namen hast, sondern der dann, wenn er erkennt, was Gott ihm gegeben hat, seinen Willen tut. Darauf kommt es darauf an, dass du im Kleinen treu bist. Und nun, ich gebe dir noch ein Wort dazu. Und das haben wir schon im Johannesevangelium, wo der Herr sagt, wenn er uns erweckt. Spiel dich bitte, nicht spielen, sondern beschäftige dich damit, begreife es, was es meint, wenn Gott sagt, ich erwecke mir. Ich habe mir die Gertrud erweckt, ich habe mir den Gerhard erweckt, ich habe mir die Katharina erweckt, ich habe mir die Meier erweckt, den Werner erweckt. Das muss in uns reingehen. Herr, hast du mich wirklich erweckt? Nun, ich kann dir das bestätigen. Wo hast du dazu die Bestätigung? Nämlich der Herr sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Der göttliche Weinstock ist doch Jeschua. Und der ist doch vom Himmel. Und wenn Jeschua vom Himmel bist und er ist der Weinstock und wir sind die Reben dran, wo sind wir denn dann her? Von oben. Amen. Also bin ich von oben erweckt. Ich erwecke mir Leute, die daran sind. Es ist so, niemand kann ja zu Jesus kommen, wenn ihn der Vater nicht sieht. Und in Matthäus 13, 37, im Gleichnis vom Sämann, da sprach er zu ihnen, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Den guten Samen, wo hat er denn den her? Von oben, von der himmlischen Samenbank, von oben, der den guten Samen sät. Und das hat mit Erwecken zu tun. Der gute Same geht auf. Amen. Aber auch das Unkraut geht auf. Und der Herr sagt, lass beides bis zum Ende wachsen. Ja? Und dann werden wir sehen. Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt. Und wer ist denn der gute Same? Der gute Same sind die Kinder oder die Söhne des Himmelreichs. Glaubst du, dass du ein guter Same bist vom Herrn? Weil dann sähst du, dann würdest du hier gar nicht sitzen. Du bist ein Same vom Herrn. Du hast Ewigkeitscharakter in dir. Du hast alle die Eigenschaften, dass du überwinden kannst, alles Böse, weil der in dir, der Heilige Geist, dein Lehrer, dein Helfer, dein Beistand, dein Paraklet, der zu Hilfe gerufene, dich lehrt. Warum lehrt er dich? Weil er nicht will, dass einer seiner Kinder verloren geht. Und der Herr hat es dann noch beglaubt, er hat gesagt, niemand kann die Meier aus meiner Hand reißen oder den Werner. Niemand, das musst du glauben. Egal wo ihr durchgeht, durch Misere, durch Zerbruch, durch alles. Denk doch dran, wie der Herr seine Schule macht mit seinen Kindern. Wir haben doch in letzter Zeit durchgenommen, Salomo. Alles, was er hatte, alle Weisheit, alles ist zerbrochen. Sein Königreich war weg. Aber der Herr hat ihn nicht hingegeben. Er hat auch König David nicht dahin gegeben. Keinen. Sind gestürzt, aber gefallen, aber er richtet sie wieder auf. Und darum müssen wir daraus lernen. Versteht ihr? Gott hat dich und mich erweckt. Wozu hat er dich und mich erweckt? Damit wir seinen Plan für uns erleben können, kennen hier auf der Erde und diesen Plan begreifen, ihr Lieben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und einmal noch etwas. Ich möchte jetzt zu diesem Erwecken noch etwas reingeben. Und zwar, das steht hier in Micha 2,13. Hier steht, herauf zieht der Durchbrecher vor ihnen her. Herauf zieht der Durchbrecher vor der Monika, vor dem Klaus, vor dem Egon, vor der Maya, vor dem Werner, vor dem Karl, alle, die nach seinem Namen genannt sind, herauf zieht dein Durchbrecher vor dir her und er durchschreitet das Tor und du mit ihm und gehen durch es hinaus und ihr König schreitet vor ihnen her und der Herr an ihnen Spitze. Genauso hat er es gemacht beim Auszug seines Volkes aus Ägypten. Halleluja. Hat er es so gemacht? Er hat es so gemacht. Der Herr, das heißt, das ist Erweckung. Wenn es in dir lebendig wird, der Herr ist dir bereits vorausgegangen. Weil er hatte den Plan mit dir. Und wo steht das? Epheser 2,10. Er hat uns berufen und erweckt vor Grundlegung der Welt. Und die Werke dazu, dass wir in ihnen gehen sollen. Hat alles schon vorbereitet. Nur, was ist das Hindernis? Geistiges Verständnis. Geistiges Verständnis, Dinge nicht zu begreifen, wo Gott will, dass wir sie begreifen. Geistige Erkenntnis. Das ist so wichtig, ihr Lieben. Der Durchbrecher zieht voraus. Wir leben doch alle in einer Zeit des Umbruchs der Werte. Und wir sehen, was wir jetzt wieder haben. Eine der letzten Botschaften bei Weihnachten, das wisst ihr noch, war die eisige Kälte kommt. Bitte, ist genau so passiert. Jetzt ist eine echte Kälte, eine politische Kälte. Es ist genauso wieder wie früher, wie es war nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist eine Kaltfront, eine politische Kaltfront zwischen Obama, zwischen Netanyahu und Obama, zwischen Putin und den Westen. Da haben wir schon die Kälte. Und pass auf, die kommt auch als geistige Kälte auf das Volk Gottes. Und darum brauchen wir Feuer. Wir brauchen Feuer. Wir brauchen Erkenntnis und Verstand über unsere himmlische Berufung, dass da ein Durchbrecher ist, der hat sich nie geändert. Damals ist er in einer Wolken- und einer Feuersäule von vorne raus und die Feuersäule, all da als sichtbares Zeichen, dass Gott mit seinem Volk war. Und das muss in uns rein. Und dann sagt er das auch weiter, was den Auftrag, er sagt, hört, lernt von mir. Ich bin gekommen, Sünder zu retten. Ich bin gekommen, das Verlorene zu retten. Nun, die Verlorenen sind normalerweise nicht in der Gemeinde. Die sind in der Welt. Aber wir müssen auch wissen, dass wir, wenn der Herr das getan hat, das ist so, wenn du einen bestimmten Kaktus pflanzt, der kommt genauso wie sein Urkaktus. Wenn du einen Kirschbaum reinsetzt in den Garten, der wird genauso wie die Urpflanze von dem Kirschbaum. Und genauso sind die Symptome bei denen, die den Herrn nachfolgen. Wenn der Herr das Kreuz getragen hat, dann werden wir es auch tragen. Und alle, die nicht von Herrn sind, die lehnen das Kreuz ab. Die werden nicht so gehen wie er. Das sind die Merkmale. Die Merkmale sind einfach genau wie in der Natur, in den Pflanzen, die du kaufst. Ah ja, da ist ja angegeben, wenn wir jetzt im Frühjahr zum Gärtner gehen, dann gehen wir hin und sagen, aha, ich möchte jetzt Tomaten, große, schöne Tomaten, gibt es bestimmte Sorten, du zahlst dein Geld und die ist, wenn du sie richtig eintopfst und richtig bewässerst, dann bringen die genauso, wie es angegeben ist. Also sie sind genauso wie der Urkaktus oder die Urtomate oder das und das. Es ist so in der Welt und im Geistlichen ist es nicht anders. Wir müssen in unsere Bestimmung reinkommen. Also dazu brauchen wir Verständnis und Weisheit. Und darum sagt der Herr in Johannes 17,18, für den Durchbrecher, der will, dass das Wort in uns durchbricht. Bevor wir überhaupt rausgehen, will er, dass die Wahrheit in uns durchbricht, warum wir leben. Viele denken, okay, ich gehöre jetzt Christus, da kann mir nichts mehr passieren. Einmal gerettet, immer gerettet. Ich lehne mich zurück in den Lehnstuhl, schaue mir meine Filme an und das war's. Nein, das ist es nicht. denn ich will, dass ihr Frucht bringt, 100-fältig, 60-fältig, 30-fältig. Und deshalb sagt er das auch in Johannes 17, 18, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch sie in die Welt gesandt. Jesus hat es uns vorgelebt. Er ging umher durch alle Städte und Dörfer und predigte und heilte. Und noch etwas hat er, war innerlich bewegt, ihn zeichnete etwas aus. Wenn die Menschen sah, war er tief innerlich bewegt. Ich habe darüber Schulungen gemacht, früher noch und nöcher. Und dieses Bewegtsein, das hatte ich früher nicht. Dann habe ich so lange gebetet, Herr, gib mir, dass ich bewegt bin über die Menschen, dass sie mich nicht kalt lassen. Und da brauchen wir auch eine Bewegung, das hat mit der Erweckung zu tun. Ich brauche eine geistliche Erweckung, dass mein Herz bewegt wird, dass mein Geist bewegt wird. Wenn ich über eine Sache bewegt bin, dann gehe ich hin und helfe. Das will der Herr, dass ich bewegt bin. Die Tage habe ich zwei Sendungen Drucksachen bekommen für meine Broschüre. Und da war dieser Lieferant von UPS Versand da, war so ein Mann um die 40 rum. Und ich hatte vorher, war ich auch innerlich tief bewegt über eine Sache, dachte aber keine Sekunde evangelistisch, war nur bewegt auch über die Gesamtsituation. Und ich sehe den Mann, schau ihn an und sage ich, darf ich Sie segnen? Ich habe über den Segen gelehrt. Ja? Der Segen ist eben die Fülle von allem, was Gott für uns gegeben hat. Ist mehr als die Fülle, dass es weiterläuft. Er schaut mich an, ganz großartig. Ja, warum? Sag ich, wissen Sie, Gott hat einen Plan für Sie. Sind Sie schon einmal gesegnet worden? Sagt er, nein, noch nie. Sag ich, jetzt möchte ich für Sie beten und Sie segnen. Und dann habe ich gebetet, lieber Vater im Himmel, bitte offenbar dich ihm, zeig ihm Jesus. Und in dem Moment gibt mir Gott ein Wort der Erkenntnis. In den diene ich ja meistens. Und jetzt zeigt mir diesen Mann und zeigt mir, wie der Mann einige Frauenbekanntschaften hatte, die er geliebt hat. Und die Frauen haben sich alle von ihm abgewandt. Und er saß dann ganz geknickt da. Er war zerbrochen. Andere Menschen haben sich von ihm abgewandt. Dann sage ich zu ihm, hören Sie mal, ich wusste nicht mal seinen Namen. Gott zeigt mir gerade, Sie haben Frauenbekanntschaften hinter sich. Und Sie haben es ernst gemeint. Und Sie sind enttäuscht worden, sind verlassen geworden. Andere haben Sie auch verlassen. Der schaut mich mit riesigen Augen an, macht den Mund auf. Es stimmt alles ganz genau. Sag ich, sehen Sie, was Gott weiß, was in Ihr Leben falsch läuft. Er ist es, der Sie nie betrügt, der Ihnen helfen will. Innerhalb 5 Minuten hat er sein Leben Jesus gegeben. In 5 Minuten. Und ich habe ihm nicht mal eine Broschüre mitgegeben. Ich war selber derart unter so einen starken Einfluss. Und mir geht, sagt er, wir sehen uns wieder, wir sehen uns wieder. Weißt du, worum es geht? Dass wir bewegt werden. Also brauche ich eine Erweckung. Hierzu habe ich dich erweckt, dass du nicht da stumpfsinnig als Christ dein Leben dahin vegetierst, sondern in einen erweckten Zustand bist, dass du im richtigen Moment sogar kurzfristig handelst. Meine Frau weiß, wie viele Vertreter an meine Tür gekommen sind. Von allen Vereinen. Staubsaugervertreter am allermeisten. Ich habe sie alle zum Herrn geführt. Ja, Leute für den Spenden für Rotkreuzdienst, eine Studentin, die da saß da mit offenem Mund. Eigentlich sagt sie, ich muss weiter, aber das ist so interessant, was sie mir erzählen. Die habe ich auch zum Herrn geführt. Sag ich, wissen Sie, dass das Blut Jesu die größte Sündenwaschanlage der Welt ist? Und dann hat sie gebetet, Jesus, wasch mich von Sünden rein. Also wir brauchen eine Erweckung. Gott sagt, hierzu habe ich dich erweckt. Und dazu brauchen wir einen Durchbruch in unserem geistlichen Leben. Gott will diesen geistlichen Durchbruch schenken, aber wir müssen ihn darum bitten. Wir müssen unseren Mangel erkennen. Herr, ich habe Mangel in diesen geistlichen Bereichen. Ich bin mir nicht ganz klar, wie du mich gebrauchen willst. Aber der Herr will dir Zeugnis geben durch seinen Geist am inwendigen Menschen, was er mit dir vorhat. Dass er dann sagen kann, wie du mich in die Welt gesandt hast, werde ich dich auch in die Welt senden. Und das ist das. Und da ist noch etwas, was wir sein sollen. Das sind all das, was wir verstehen und erkennen müssen. Hör zu, wir müssen das verstehen. Was sollen wir denn noch sein? Paulus hat es aufgezählt. Er sagt, ihr seid ein lebendiger Brief Christi. Ein lebendiger Brief Christi. Una carta de amor Jesu Christo, sagt man im Spanischen drüben. Ein lebendiger Brief Christi. Sind wir denn wirklich ein Brief Christi? Eingeschrieben durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, in unseren Geist. Tod ist, was so viele Theologen lehren. Du kannst eine theologisch ausgearbeitete Predigt haben, aber wenn sie der Geist nicht lebendig macht, ist es tot. Und die, wie war es, wenn der Herr in den Synagogen ging in Israel? Er predigte anders. Sie sagten, der predigt doch ganz andere als unsere Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist es. Und auch das macht der Heilige Geist aus. Da brauchst du nicht Theologie studieren und einen Doktortitel haben. Oder drei Doktortitel haben. Es ist wichtig, dass wir an ihn angeschlossen sind, damit das Wasser fließt und damit dann Ströme fließen. Wir singen oft Friede wie ein Strom, aber die Bibel sagt, Ströme ist Mehrzahl. Welcher Strom? Der Strom der Liebe Gottes. Der Strom des Heiligen Geistes. Also die Liebe Gottes, die Retterliebe Gottes, der Strom des Heiligen Geistes. Und der Strom des Blutes Jesu, die größte Sündenwaschanlage der Welt. Alle drei wollen durch dich und mich fließen. Das haben wir alles in der Bibel drin. In Hesekiel 47 sieht doch der Prophet den letzten Tempel, der gebaut wird. Und ihr wisst doch alle, nach dem 1. Korintherbrief sind wir, bist du und ich, der Tempel des Herrn, der Tempel des Heiligen Geistes. Also, wenn der Prophet sieht im Alten Bund, dass Ströme lebendigen Wassers herausfließen unter der Schwelle des Türs und fließen hinunter zum Toten Meer, also zum Roten Meer, Toten Meer. Dann siehst du, wenn wir da die Tür zumachen, dass da nichts geht. Aber das Wasser darf man nicht stoppen. Und das ist nicht ein Strom, es sind Ströme. Es sind die drei Segensströme, mit denen der Herr dich und mich segnen will. Und er will, dass es immer wieder fließt. Weil wenn es nicht fließt, was geschieht dann? Dann geschieht ein Stau. Eben hierzu habe ich dich erweckt, dass du keinen geistlichen Stau mehr in deinem Leben hast. Es soll sich nicht mehr stauen, keine Durchblutungsstörungen mehr, im geistlichen Sinn, auch im wirklichen. Vielleicht hängt das alles damit zusammen. Ich habe noch nicht alles begriffen, aber es ist wirklich so, wenn wir uns um die eigene Achse drehen, dann sind wir eigentlich, wenn wir das Bild auf Meere beziehen, in Strudel. Dann kommen wir in Strudel und diese Strudel, die ziehen uns weg von Gott, die ziehen uns runter. Und du kommst je nach Größe des Strudels überhaupt nicht mehr heraus. Du gehst unter. Darum müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht um die eigene Achse drehen, immer um unsere Wehwehchen. Herr, du hast einen Weg. Herr, du hast einen Weg. Vorgestern bin ich aufgewacht, setze mich an den Frühstückstisch. Meine Frau kommt und in mir habe ich ein englisches Lied. Das heißt so auf Englisch, Herr, du machst einen Weg. Du machst einen Weg. Ja. Lord, you make a way. Und ich habe das in mir gehört zweimal und ich sitze da und höre das so. Und in dem Moment fängt Christine an, das Lied zu summen. Es gibt tausende christliche Lieder. Und ich schaue sie an, sage ich, weißt du, was du da summst? Das Lied hat mir gerade der Herr gegeben. Dann haben wir den Herrn gepriesen, weil es eine Offenbarung Gottes war. Der Herr hat Wege in der Wüste.
Halleluja.
Halleluja. Der hat Wege für dich und mich. Du scheinst keinen Ausweg zu haben, aber da ist die Kraft da. Der Herr hat einen Weg für dich und mich, ihm zu dienen. Meinst denn du, dass er nicht weiß, wo du stehst? Er weiß alles, er ist allwissend, er sieht dich, aber er sagt, gib nicht auf, halte fest meine Hand, ich bring dich durch. Ich habe dich hierzu erweckt, dass du überwindest. Ich habe dich erweckt, dass du mein Zeugnis weitergibst, dass du es weitergibst, rede und schweige nicht. Du gehörst ja den Herrn. Wenn du heute sterben würdest, bist du morgen bei dem Herrn. Aber die Wahrheit ist, wenn du Leute hast in deinem Büro, wenn du Leute hast in deiner Firma, wo du weißt, die können nicht mehr weiter, die wissen nicht mehr den Ausweg, aber du weißt die Wahrheit und gibst die Wahrheit nicht weiter, dann gehen die verloren. Dann gehen die verloren. Der Herr sagt, gib weiter, lass es fließen, gib weiter, was du von mir empfangen hast. Es ist so wichtig, die Dinge weiterzugeben, dass es von uns fließt. All diese Blockaden, die müssen weg, die bei uns da sind. Alle Blockaden, wie sie auch heißen. Das sind geistliche Barrieren, Mauern des Stolzes, der Gleichgültigkeit, der Selbstsucht, Unbarmherzigkeit, Steine, die unsere Freisetzung zum Dienst im Weg stehen. Deshalb brauchen wir eine Erweckung. Diese geistlichen Blockaden, da braucht es wirklich einen Fluss, so wie wir es oft hören, wenn Überschwemmungen kommen. Jetzt drüben, wo ich in Argentinien war, habe ich gestern gelesen, große Überschwemmungen in der Nähe von Córdoba. Ich bin da mal durch so eine Überschwemmung gefahren. Da ist so ein kleines Gebirge hinter Córdoba. Und wir sind woanders hingefahren. Und da ist wirklich, wir mussten mit dem Auto, der Mann, der hat geschnauft vor Angst. Wir waren vom Wasser umgeben. Wir wussten überhaupt nicht mehr, wie wir weiterkommen. Und da habe ich gesagt, gib Gas, gib Gas, gib Gas, dass wir durch das Wasser kommen. Wir sind durchgekommen. Und da sagt er, wenn das Wasser kommt, Bruder, dann ist ihm nur alles überschwemmt. Das Córdoba liegt flach und es hat einen einbetonierten Bach. Aber wenn ihr gesehen hättet, was dann da reinkam, das war unglaublich. Und dann kommen Millionen von Ratten aus ihren Löchern. Es ist unglaublich. Du kannst auch das Wasser dort nicht trinken, weil es verseucht ist. Und bei Carlobas ist ein kleiner Stau und da hatten die in den 70er Jahren von der Regierung, haben sie alle Lehrer, alle Wissenschaftler, alle Ärzte haben sie da umgebracht und haben sie dann mit einem Helikopter reinplumpsen lassen in das Stauwasser. Und du hast dann in Córdoba unten das Wasser davon getrunken. Ja, ihr Lieben, aber dann kam die Erweckung nach Argentinien in den 70er, 80er Jahren. Da war der Malvinas-Krieg. Da war dieser Krieg um die Falklandinseln. Und die hatten verloren. Aber das war der Anfang einer mächtigen Erweckung. Und darum kam auch da ein Durchbruch, ein geistlicher Durchbruch, den der Herr geschenkt hat in der Not. Vergessen wir nicht, ich habe so oft darüber gepredigt und ihr wisst es, Hosea sagt, in ihrer Not, in ihrer Not, in ihrer Not werden sie mich ernstlich suchen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Die Erweckung kam durch eine große Not in China, durch eine große Not. Da war der Boxeraufstand. Später kam Mao Zedong. Heute hat China um die 70, 80 Millionen Gläubige. Und die haben ihre Versammlung in Lehmlöchern gehalten, wurden verfolgt, wurden umgebracht. Ich habe Filme gesehen, da sind mir die Tränen runtergelaufen, wie ich gemerkt habe, dass die Leute hingebungsvoll den Herrn gedient haben. Aber warum brauchen wir erst? Und das ist, was kommt. Europa wird eine Not erleben, eine große Not. Und da ist jetzt schon diese Not. Aber das heißt, hört gut zu, das sind die Symptome, wie Gott wirkt, dass dadurch Leute ihre ganze Hoffnung weg von dem System, was die Bundesregierung aufs Butterbrot streicht, ob das hier ist in der Schweiz, in Österreich oder Europa oder woanders, das wird zusammenbrechen. Aber der Herr sagt, ich muss es machen, sonst kann ich nicht erwecken. Und darum will er uns, jeden Einzelnen, der hier ist, der auch die Botschaft hört, erwecken und sagen, mach dich bereit, höre auf mein Timing, höre auf meine Stunde, die kommt, um euch zu, weil er muss ja die Kinder Gottes dazu benutzen, wenn eine Erweckung kommt, dass sie hinausgehen, dass er noch einmal die letzte Gnade ausgießt, Ströme lebendigen Wassers, die sollen von uns fließen. Jahrzehntelang, viele Jahrzehnte lang haben die Prediger nur so gepredigt. Bringt sie in die Gemeinde. Und ich selber habe Gemeinden, viele Gemeinden trainiert mit ihnen raus. Und ich kann mich noch gut erinnern, und ich sage keine Namen, wie Pastoren zu mir gesagt haben, ich bin kein Evangelist, ich gehe nicht mit raus, mach es du. Sag ja, aber Jesus war einer. Sehen wir, das wurde alles übernommen. Menschliche Lehre, bring sie hinein. Aber das Wasser fließt vom Tempel hinaus. Ja, du heute die Botschaft hörst. Gott hat einen Auftrag. Er will dich erwecken hierzu, dass du dich füllen lässt mit seiner Retterliebe, mit seinen Erbarmen, weil du kannst es nicht, genauso wie es ich von mir aus nicht gekannt habe. Aber Gott musste mich jahrelang in der Fürbitte als Fürbitter gebrauchen für viele Länder der Erde, dass ich Erbarmen gekriegt habe für die Verlorenen. Und dann, wie ich dann in Syrien auf die Straße ging, habe ich abertausende Menschen erreicht aus allen Ländern, buchstäblich aus allen Ländern der Erde. Die waren von den Fidschi-Inseln, das waren Navajo-Indianer, das waren Eskimos, es waren Leute von überall, von der ganzen Welt. Und dann war das Erbarmen da. Und da dachte ich, Herr, ich habe für die alle gebetet. Ich habe für die alle gegeben. Jetzt gibst du die mir. Siehst du, wie Gott einen vorbereitet, so wie er mich vorbereitet hat, will er jeden vorbereiten für seine Stunde. Ich kann nicht sagen, dass du dasselbe durchmachen musst, Wicht. Das glaube ich nicht, weil Gott arbeitet individuell verschieden. Aber eins ist sicher, dass der Missionsbefehl wirklich uns allen gilt, jeden einzelnen Kind Gottes. Und da wir merken, wir stolpern dran, ich kann es nicht, musst du sagen, Herr, ich will, aber ich kann es nicht. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Und ich habe jahrelang gesessen in meinem Prophetenstübchen oben, habe ein Gebet ganz groß aufgeschrieben, habe ich ausgedruckt. Heiliger Geist, verordne mich zu einem Evangelisten, verordne mich zu einem lebendigen Menschenfischer. Das habe ich so lang gebetet, bis es Knacks gemacht hat. Und wie ich gehorsam war und bin in Zürich hinausgegangen, nach einer Konferenz in Bucheck, sprach der Heilige Geist zu mir und ich bin betrunken zum Auto gedorkelt. Jawohl, betrunken. Aber da war so eine Salbung auf mir und ich hatte genau einen Plan. Wenn du gehst und bist treu und gehst, ich sende dir durch meine Engel Leute, die sich entscheiden. Und es gab in den ganzen Jahren, ich sage es hier noch einmal, weil es Leute hören müssen, gab es nie einmal, wo ich in Zürich war, ohne Ernte. Das gab es nicht. Die Salbung war so stark da, du hättest mich nach Moskau schicken können oder wohin. Ich hätte dir Leute zum Herrn geführt. Das war nicht meine Kraft, das war die Kraft Gottes. Ich habe die Schmerzen gehabt, ich habe die Ablehnung auch erlebt. Es ist nicht so, dass es ohne Ablehnung geht, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe Ablehnungen erlebt, Frustrationen am Anfang, bis dann auf einmal der Faden gerissen ist und dann haben sich die Menschen entschieden. Und darum habe ich das alles geschrieben und darum verschicke ich das. Heraufzieht der Durchbrecher und ich will euch etwas sagen. Hier heißt es, in dem Zusammenhang, wir brauchen, um erweckt zu werden, müssen wir den Geist Gottes Raum in unseren Herzen geben, Raum in unseren Leben geben. Wenn wir ihm nicht Raum geben für das Lesen der Bibel, wenn wir ihn nicht bitten, Herr, mach das Wort lebendig, in dem Moment gebe ich ihm keinen Raum, wenn wir Fernsehfilme, wenn ein Fußballspiel, egal wichtiger ist und ich bin ein Kind Gottes. Wie viel Zeit? Zeit heißt auch Raum. Gib Raum dem Geist Gottes. Und ich möchte euch da mitnehmen, und ihr kennt hierzu auch die Schrift im Gleichnis von Abendmahl, Lukas 14, 17 bis 24. Da lesen wir vom großen Abendmahl, dass er seine Knechte ausgesandt hat. Und er geht hinaus auf die Straßen, Gassen der Stadt, um die Armen, Lahmen, Blinden, was nichts ist, in der Welt zu bringen. Als der Knecht den Auftrag ausgeführt hat, sagte zu seinem Herrn, Herr, er kommt hinein, bringt die Leute. Und er sagt, Herr, es ist geschehen, ich war gehorsam, ich habe sie gebracht, aber ich sehe etwas, hier ist ja noch Raum. Weißt du, wie groß der Himmel ist? Weißt du, wie groß das himmlische Jerusalem ist? 2220 Kilometer lang, breit und hoch, ist ein Kubus. Und ich habe das mal ausgerechnet. Da gehen Milliarden Menschen hinein, aber Milliarden. Unglaublich viel. Verstehst du, warum da steht, da ist noch Raum? Er will, dass man geht hinaus, damit mein Haus voll werde. Das Hinausgehen, ich habe ja das jahrelang gelehrt mit Schule für Straßenevangelisation. Aber längst ist es nicht unbedingt die Straße, sondern es ist einfach, wenn du beim Friseur bist, wenn du beim Einkaufen bist. Du musst einfach sensibel sein. Ich habe euch erzählt, das Zeugnis, was ich vor vielen Jahren am Anfang meines Dienstes auch erlebt habe, wo meine Frau zur Bank ist, wollte Geld holen und da steht eine ältere Frau, ich bringe mich heute um, ich kann nicht mehr, ich bin todkrank, ich habe Sorgen, ich kann nicht mehr weiter. Und sie kommt raus zu mir ins Auto. Dieter, da ist eine Frau, eine ältere Frau, die ist krank, die will sich umbringen. Die kam dann aus der Bank raus und ich bin hin, habe gebetet, Herr, hilf mir die richtigen Worte. Da habe ich gesagt, darf ich Sie besuchen? Ich bin ein Diener Gottes. Meine Frau hat ihre Not gehört. Die war 17 Jahre bauchspeicheldrüsenkrank. Eine Krankheit, die zum Tod führt. Ihr Sohn war bei der Fremdenlegion. Sie war gehasst von ihrer Mutter. Ich habe diese Vergebung, Heilung, Befreiung, ist die Geschichte von ihr. Die hieß Frau Konrad. Und wie ich bei ihr war, hatte sie eine Herzattacke. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Aber ich bin zu ihr gegangen und habe mit Handauflegung gebetet. Und da sagt auf einmal Gott, sie hat schwere Unvergebenheit ihrer verstorbenen Mutter gegenüber. aber es geht um den Geist, sie war dadurch gebunden. Und das sage ich zu ihr, der Herr sagt, sie sollen ihre verstorbene Mutter vergeben. Das kann ich nicht, das kann ich nicht, die hat mich gehasst. Und dann auf einmal beim dritten Mal habe ich sie gesagt, sie müssen es tun, dann wird sie Gott heilen. Das war verrückt. Ich habe damals noch keine Heilung erlebt. Und ich wusste, ich muss das sagen. Ich dachte, wenn das jetzt nicht geschieht, dann bin ich ganz schön aufgeschmissen. Und dann sage ich, beten Sie jetzt mit mir, lieber Herr Jesus, hilf mir, meiner verstorbenen Mutter zu vergeben, damit sie selber gelöst wird durch diesen Fluch. Und im nächsten Moment, was haben Sie denn mit Ihrer Hand gemacht? Mir wird ganz heiß, mir wird ganz heiß. Und ich war vollkommen geheilt und sprang rum und tanzte und lobte Gott, so wie der Gelähmte. Die ist wirklich aufgestanden, hat Kniebeugen gemacht, hat rumgetanzt. Warum? Weil meine Frau sensibel war auf der Sparkasse. Was das ist, das, wenn wir erweckt sind, dann werden wir sensibel für die Nöte der anderen. Dazu habe ich dich erweckt. Dazu kommt der Durchbrecher, damit das alles kommt. Der Durchbruch kommt von wem? Von dir? Nein. Der Herr sagt, wir sind lebendige Bausteine. Er kommt vom Herrn. Für die, die nach ihm schreien. Herr, ich bin bedürftig, ich habe Mangel, fühle meinen Mangel aus. Ich habe das und das noch nicht geschafft. Aber Leute, es ist so. Kann mich erinnern, wie der Bruder kam vor Monaten und hat erzählt, wer hat jetzt die Tage jemanden zum Herrn geführt? Und er hatte dann die Gnade, freute sich wie ein Königskind, weil er Leute zum Herrn geführt hat. Ist es nicht so? Und ich sage euch mein Zeugnis, wenn ich heute 31 Jahre im Vollzeitdienst bin und ihr fragt mich ganz, ganz ehrlich, was war mein liebster Dienst? Dann muss ich euch ehrlich sagen, als ich auf die Straßen von Zürich ging, da habe ich jeden Tag Menschen zum Herrn führen dürfen. Wenn ich aber predigen gegangen bin, habe ich Ärger mit den Pastoren gehabt, weil ich nicht das gepredigt habe, was sie wollten. Aber auf der Straße habe ich mit Menschen geredet, habe mit ihnen und Gott fing an, die Kranken zu heilen. Hat Moslems geheilt, von Persien Leute, von überall, von China wurden Leute geheilt. Das ist mein Zeugnis und das ist wahr. Das habe ich niedergeschrieben. Und Gott will es heute immer noch tun. Wenn ich drüber nachdenke, das war mir mein liebster Dienst, der war nicht einfach. Aber ich habe die Frucht gesehen. Und Gott allein weiß, wie viel davon übrig geblieben ist. Aber sie haben eine Erstentscheidung für den Herrn getroffen. Verachte nicht den Tag der geringen Anfänge, lieber Bruder, lieber Schwester. Egal wo du bist, Gott will dich erwecken. Er will in dir weiten Raum schaffen, er will Durchbruch schaffen. Genauso da, es ist Raum. Wir brauchen Raum für die Liebe Gottes, weil ohne diese Liebe Gottes, da geht es einfach nicht. Gott, der Gottesgeist in uns braucht mehr Raum zur größeren Wirksamkeit. Nur ein großer Gott kann in uns große Dinge tun. Wenn wir aber auf Schmalspur laufen, wie eine Schmalspurbahn, dann geht nicht viel. Bei mir nicht und bei dir nicht und glaube ja nicht, dass, was ich jetzt hier sage, immer nur im Großen geschieht. Manchmal denke ich immer, Herr, was ist dahin, wie ich in Argentinien diese Riesenzeichen und Wunder erlebt habe. Ein Wunder, eine Heilung, ein Wunder nacheinander und hier in Europa nur ganz wenig. Sag ich, was ist los? Warum war ich da drüben? Und ich konnte in die Gemeinden rein. Warum? Weil ich dann das Kreuz verkündigt habe, das hatten die nicht. Durch die Zeichen und Wunder hat der Herr eine Tür aufgemacht, dass ich die Predigt vom Kreuz gebracht habe. Das ist die Wahrheit. Aber Gott brauchte Zeichen und Wunder. Aber ich habe gemerkt, dass die Leute auch bei Zeichen und Wunder nicht das Kreuz nehmen, ihm nachfolgen. Sie wollen einfach nur geheilt werden, wie die 10 Aussätzigen beim Herrn. Bis heute hat sich das nicht verändert. Ich weiß, was ich sage. Und die Leute laden dann Evangelisten ein mit Heilungsgabe und wenn die anderen nicht geheilt sind, sind sie enttäuscht.
Darf ich sagen, da wird jemand geheilt, wenn er weiter noch besser sündigen kann. Stimmt's oder nicht?
Ja, es scheint so. Ja. Es scheint so. Nun, wir brauchen den Herrn, seine Kraft. Und das Gebet sollte sein, Herr, ich möchte dir mehr Raum in meinem Leben geben. Ich möchte weit werden für deine Retterliebe, damit du meine Füße auf weiten Raum stellen kannst. Jesaja 54, 2-3 gilt immer noch. Da heißt es, und das ist sehr wichtig, Paulus hat seinen Körper als Zelt dargestellt, weißt du. Er war ja Zeltmacher und er sagte, da ich noch in diesem irdischen Zelt wohne. Nun, ich möchte mit denen vorwegnehmen, hier steht nämlich, und das ist der Aufruf an jeden von uns, auch an dich, der du die Botschaft hörst, mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus, spare nicht, mache deine Seile lang, deine Pflöcke stecke fest, denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten und deine Nachkommen werden die verödeten Städte besiedeln. Wenn du das in den Beziehung nimmst, genau mit den Strömen lebendigen Wassers, die sind ja drei. Die Retterliebe Gottes, der Heilige Geist, der Strom des Heiligen Geistes, der muss ja lebendig machen. Und der Strom des Blutes, der alles wäscht. Rein, das fließt nach allen Zeiten. Darum sagt der Herr, werde du weit für mich, werde du weit für mich. Gib mir Raum in dir, ihr Lieben. Das ist so wichtig. Dann das Nächste. Ihr seid ein Brief Christi. Paulus schreibt hier im 2. Korinther 3, 2 bis 3. Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist es offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, aber geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln des Gesetzes, sondern auf Tafeln, die fleischne Herzen sind. Dass wir wirklich sagen, Herr, ich habe das noch nicht. Ich habe das noch nicht. Ich möchte ein Brief Christi sein. Schreibst du in mir rein durch den Heiligen Geist, der mein Lehrer ist, der in mir wohnt. Ich möchte ein Brief Christi sein, dann überlegst du nicht. Und die wichtigste Botschaft, die Gott mich gelehrt hat, weil ich ja gesehen habe, wie man falsch evangelisiert, da werden dann ganze Fragebögen gemacht und mit Bonbon verteilt. Und fühlen, können Sie auf diese Frage was sagen? Alles mit Heer und Kraft. Der Herr hat gesagt, überlege du nie, was du zu den Leuten reden sollst. Sondern der Herr wird es dir, mein Geist wird es dir geben. Und so gab er mir Offenbarung. Ich vergesse nie, wie ich in Zürich war und traf einen jungen Mann, der sah intelligent aus, hatte so eine Schlägermütze auf, war leicht gebräunt, saß am See in der Sonne und ich sag ihm, hallo, kann ich mit Ihnen über Jesus reden? Und da habe ich gesagt, ach, mir fällt etwas ein. Und in dem Moment gibt mir Gott die Botschaft. Das war so ein Hammer. Ich dachte nie im Leben dran und sagte, wissen Sie, wie kam man auf die Bibel zu sprechen? Und sagt er, ja, er hat die mal in der Hand gehabt, kann er nichts anfangen. Aber ich sage, jetzt möchte ich Ihnen was sagen. Mit der Bibel ist es wie mit dem Bordbuch eines Piloten. Weil wenn ein Pilot, er braucht das Bordbuch, er kann unter dem nicht starten und nicht fliegen. Und auf einmal schaut er mich an, reißt seinen Mund auf und sagt, woher wissen Sie, dass ich Pilot bin? Ich sage, das kann ich doch nicht wissen. Und was wisst ihr, der hat eine 777 geflogen, eine Boeing 777. Ist ein riesen Passagierjet. War damals für die Malaysia Airlines. War kein Malaysier. Ich nehme an, er war Amerikaner oder Engländer. Er hat auf der Stelle sein Leben Jesus gegeben. Hätte ich auf mich vertraut, wäre ich mit dem Fragebogen gekommen. Wann waren Sie das letzte Mal in der Kirche? Wann haben Sie das letzte Mal gebetet? Ja? Wann haben Sie das letzte Mal geflucht? Und so weiter. Da wäre nie was passiert. Nicht mit Heer, nicht mit Kraft, sondern durch meinen Geist. Das möchte Gott seinen Kindern schenken. Das kann er heute immer noch und tut es. Er sagt, ebenso hierzu habe ich dich erweckt, dass ich das in dir, dass du ein Brief Christi bist, eingeschrieben durch den Heiligen Geist, ein lebendiger Brief Christi. Und dann sagt Paulus weiter in 2. Korinther 5, 19 bis 20 und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. Da ist schon was drin. Aber das muss raus. Wenn ich schweige, kommt nichts raus. Wenn ich schweige, wo ich reden soll, kommt kein Wort der Versöhnung raus. Wessen das Herz voll ist, fließt der Mund über. Wie kann der Versöhner, der am Kreuz für unsere Sünden starb, denn wie kann sich denn das Reich Gottes ausbreiten, wenn wir als Söhne des Reiches schweigen? Durch uns breitet sich das Reich Gottes aus. Stimmt's? Nur durch uns, und der Herr sagt, rede und schweige nicht. Wie kann ich von seiner Versöhnung reden, wenn ich meinen Mund halte? Es ist so wichtig. Er hat in uns das Wort der Versöhnung hineingelegt. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt. Ich vergesse nie, wie ich mit der Jeanette in Zürich am See war und dann kommt ein echter Diplomat. Ich habe nicht mehr gewusst, zu welchem Land er gehört, aber ich habe es nochmal gelesen daheim. Das war ein tschechischer Diplomat, ein echter tschechischer Diplomat, der in Kiew, in der Ukraine, der Stellvertreter seines Landes war. Sagte, ich bin Diplomat der Tschechei in der Ukraine, in Kiew. Und dann habe ich ihn angesehen, sage ich, freut mich, Sie kennenzulernen. Und ich bin ein Gesandter, ein Botschafter an Christi Stadt. Wow. Sagt er, steht sowas in der Bibel? Sag ich, jawohl. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir haben eine Botschaft. Wenn du keine Botschaft hast, geh heim. dann geh heim. Gott will, dass wir voll sind. Und ich sage euch, seine Frau, die war eine Ukrainerin, die war wiedergeboren. Die sagte dann zu mir, oh Bruder, wie lange habe ich gebetet dafür, dass mein Mann Jesus kennenlernt. Oh, ich danke, Gott hat sie hierher geschickt. Danke für diesen Dienst, danke für diesen Dienst. Und er hat vor der Jeanette einen Diener gemacht. Das war damals noch so, einen Diener, Höflichkeit. Ein echter Diplomat. Und er hat gesagt, bitte könnten Sie mit mir beten. Sagte von Botschafter zu Botschafter, sag ich habe noch nicht diesen König von Ihnen kennengelernt. Ich möchte ihn kennenlernen. Er hat sein Leben Jesu gegeben. Und dann habe ich mir eine Visitenkarte selber gedruckt. Gesandte an Christi Stadt.
Ja. Nicht gut gekannt,
ja, und ich muss einfach sagen, Leute, da erlebst du Dinge, die erlebst du nicht in der Gemeinde, weil da kommt doch gar keiner rein.
Nein.
Das erlebst du draußen beim Spazierengehen, wenn du Leute triffst. Denken wir doch einmal, darum ging doch der Herr hinaus. Und wir, ja, dass er in die Gemeinde kommt, okay. Wenn nur alle, die heute nicht da sind, irgendwo Menschen treffen und mit ihnen über den Herrn reden, dann bin ich froh. Dann bin ich froh. Dann hat es etwas gebracht. Da möchte ich gerne hier allein sein und beten und danken dafür, für all die Zeugnisse. Und das ist es ja. So sind wir nun Gesandte, Botschafter an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch dich, Werner, durch dich, Meier, durch dich, Hans und Gerhard, durch uns alle ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und in 2. Korinther 4, 12 bis 13 sagt er, da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, der kommt auch von Gott, der kommt nicht von uns. Darum reden wir auch. Wo kein Glaube ist, da schweigst du. So glauben wir auch, darum reden wir auch. Ihr Lieben, es ist so wunderbar zu wissen, was Gott tun will. Und ich will euch etwas sagen. Wenn ich euch mitnehme, jetzt, ich möchte euch eine Vision mitgeben. Und diese Vision ist die Vision von grobmaschigem Fangnetz. Die habe ich am 4.5.2002 empfangen. Da sah ich Europa vor mir. Da war ich als Evangelist unterwegs. Hab gedient in Gemeinden, Schulungen auch schon gemacht. Und dann sah ich ein Fangnetz. Aber das Fangnetz war so grobmaschig. Das war so große Maschen hat das gehabt. Und ich sah die Makrelen, die Fische und all die Heringe. Die schwammen alle hindurch. Ich sag, Herr, was ist denn da los? Und ich möchte euch das sagen, was dann der Herr zu mir gesagt hat. Gottes Geist sprach zu mir, die Dichte des Fangnetzes ist entscheidend für einen guten Fischfang. Und ich will nicht, dass irgendjemand verloren geht, denn alle Menschen sollen die gute Nachricht hören, bevor das Ende kommt. Und danach sah ich ein zweites, engmaschigeres Fangnetz, welches anstelle des ersten Netzes eingesetzt wurde. Die nachfolgenden Fischschwärme konnten jetzt nicht mehr durch die engen Maschen. Das will der Herr tun. Darum sagt er, hierzu habe ich dich erweckt für die letzte Stunde. Es kommt eine große Not und ich will so ein Fangnetz bauen. Und das baut er aus uns Menschen, aus lebendigen Menschen, sein lebendiges Fangnetz. Und weder in jeder seinen, du magst die anderen gar nicht sehen, aber wenn du dich einklingst, sag Herr, ich will in diesem Fangnetz sein. Und er zieht durch seine Engel die Ernte ein. Gib mir die Gnade dazu. Erwecke mich. Bring das in mir in den Durchbruch, wie wir heute gehört haben. Bring es in mir zum Durchbruch. Das ist so wichtig. Der Herr sagt doch, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Da kannst du alle Erkenntnis haben über das und das. Manche haben vor lauter Erkenntnis aufgehört, Zeugnis für den Herrn zu geben. Die sagen nur, dann, wie ich darüber nachgedacht habe, über diese Predigt, das war gestern, hatte ich plötzlich ein Bild von mir. Und da war mir klar, warum es nicht funktioniert. Gott zeigte mir die Hinderungsgründe. Die Leute, die rausgehen sollten, die waren willig am Anfang, aber dann hat der Teufel ihren Kopf blockiert, ihre Gedanken, hat ihnen gesagt, du kannst nicht mit denen gehen. Der hat keine, die Frau trägt keine Röcke, die hat Hosen an, die Frau hat kurze Haare, trägt keine langen Haare, der andere, der hält seinen Schabbat nicht, der andere macht das nicht. Es gibt überhaupt keine Einheit, ihr könnt gar nicht zusammen die Netze einbringen. Also, wer hat da wieder gewirkt? Der Feind, der Durcheinanderbringer, der Spalter. dass wir ja nicht gemeinsam das Netz einziehen. Und so macht es der Feind. Der sagt, hat doch keinen Sinn, weil die Erkenntnis, die jeder Einzelne mit sich rumschleppt, wichtiger ist, als Menschen zu fangen. Und ich möchte euch etwas sagen. Ich habe in meiner Aktivität, in meinem Dienst, wo ich auch war, ich war in einer Stadt, Hildesheim, war in einer Gemeinde, habe dort evangelisiert, bin mit den Leuten raus und die hatten die Gemeinde nahe vom Hauptbahnhof. Und da traf ich einen Mann und ich habe mir das Zeugnis aufgeschrieben. Das ist deshalb wichtig, es hat mit diesem Fangnetz zu tun, mit den Fischfangen. Und als ich den Mann mit ihm gebetet habe, mit ihm gesprochen habe, sage ich, was machen Sie denn eigentlich von Beruf? Sagte er, eigentlich bin ich gerade jetzt mit dem Weg, mit dem Zug nach Bremen. Sag, was machen Sie in Bremen? Oh, ja, ich bin doch auf einen riesigen Fischtrawler, so nennt man diese großen Fangschiffe, und wir fahren hinaus, rüber nach Grönland. Das war im Herbst. Das heißt, oh, das ist interessant, erzählen Sie mir mal. Und jetzt hat er mir eine Lektion gegeben und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Der hat mir Folgendes gesagt darüber. Walter war sein Name, war Hochseefischer und war auf der Rückreise nach Bremen, wo er noch am Nachmittag mit einem großen Hochseefangschiff Richtung Kanada, Grönland ausfahren wollte, um Fische zu fangen. Er war ja nur ein Glied der Gemeinschaft. Und hier lernte ich eine Lektion. Walter erzählte, dass sie praktisch A, bei jedem Wetter fischen. Und das ist selber bei mir so gewesen. Der hat gesagt, geht das ganze Jahr hinaus. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und einmal bin ich im Wolkenbruch hinausgegangen und dann habe ich geschrien, Herr, das ist so nass. Und doch hat mir der Herr, habe ich schon mal gepredigt, einen Albaner gegeben. Mitten im Regen hat er sich bekehrt und er sprach perfekt Deutsch. Der kam aus Ulm. Also die fahren auch bei jedem Wetter hinaus. Das heißt auch beim Sturm, die hören nicht auf, bloß damit du hier Fisch essen kannst in der Schweiz. Stell dir mal vor. Und dann noch etwas. Erstens, bei jedem Wetter fischen die. Und jetzt auch etwas, was ihr nicht gewusst habt und ich auch nicht. Das Schleppfangnetz, die haben Grundfischen gemacht. Jetzt hört gut zu, reicht 3000 Meter in die Tiefe. Und der Herr hat was gesagt zu seinen Jüngern? Werft euer Netz auf der rechten Seite aus. Geht, fahrt in die Tiefe hinaus, werft das Netz auf der rechten Seite. Also man muss nicht oberflächlich arbeiten. Es geht in die Tiefe. Das ist ein Zeugnis, was wir doch lernen sollen von den Hochseefischern. Das heißt, sie fischen über den Grund des Meeres. Und Jesus sagte, fahrt hinaus auf die Tiefe, werft euer Netz aus. Alles, und dann sagt er drittens, alles, was ins Netz kommt, kommt im Bauch des Schiffes. Da habe ich noch eine Lektion gelernt. Das heißt nicht, erst aussortieren, am Schluss sortieren die Engel die Schlechten vom Guten aus. Erstmal alle, erstmal in allen Jesus groß machen. Du musst ihnen Jesus anbieten, Jesus groß machen. Du kannst sie nicht von einer Stunde lehren zur anderen. Ah, du bist im Okkultismus, du bist im Spiritismus. Das zeigt schon der Herr. Das habe ich auch gemacht. Aber die haben erst einmal die Fische gefangen. Das ist eine sehr wichtige Regel. Ich habe das sehr viel gelernt. Erst am Ende wird der Fang von der Mannschaft sortiert und die guten Fische zurückbehalten. Und dann noch etwas, in der Fangsaison hat die Besatzung alle Hände voll zu tun. Die haben überhaupt keine andere Arbeit als fangen, fangen, fangen. Da muss jeder ran, jeder Mann wird gebraucht. Und der Herr sagt, folgt mir nach, ich mache euch zu Menschenfischer, ihr Lieben. Das ist so wichtig. Wie ich damals unterwegs war, im Jahr 2000, im Oktober 2001, zu einer Seminar für eine Schulung, damit die Leute raus auf die Straßen gehen, bin ich zu einer Gemeinde gefahren in Elsass. Und da zeigte mir Gott eine Vision. Ich sah einen sehr großen Fischteich, der bis zum Rand voll Wasser war. Darin gab es sehr viele Fische, große und kleine, unterschiedliche Arten, auch Raubfische. Ich sah, wie sich langsam der Wasserspiegel des Sees verringerte, so wie es ist, wenn einer Karpfendeiche hat. Da werden ja dann im Herbst, gegen Winter, das Wasser abgelassen, das wisst ihr. Die wollen ja die Karpfen fangen. Und genauso war es da. Ganz langsam ging der Wasserspiegel nach unten. Jedoch merkten die Fische es nicht sofort. Plötzlich nahm der Wasserstand des Sees rapide ab und der Lebensraum der Fische wurde immer enger. Als die Fische das merkten, wurden sie unruhig, schwammen schnell hin und her. Je mehr Wasser abfloss, umso mehr wurden die Fische unruhig. Plötzlich wurde es sehr eng. Sie berührten einander, schlugen mit ihren Schwänzen um sich. Verzweifelt suchten sie tiefe Stellen zu erreichen im Dümpel, aber darin waren die Hechte, die sie fraßen, die ihrerseits anfingen, um sich zu beißen und Fische zu töten. Auch die anderen Fische bissen jetzt einander und verletzten sich. Alle Fische gerieten nun in Panik, versuchten zu fliehen und gingen gegeneinander los. Das ist ein Gleichnis von Gott auf Menschen bezogen. Was geschieht, wenn uns die Sicherheit davonläuft? Wenn das Geld knapp wird, dann wird es eng. Menschen werden gehässig, werden aggressiv, verstehst du? Aber das lässt Gott zu. Es hat mit den Abfischen zu tun. Da gab mir der Herr das Wort aus Zacharia 8,10. Wer aus- und einging, hatte keinen Frieden vor dem Bedränger. Ich ließ alle Menschen gegeneinander los. 2. Chronikel 15, 5 bis 6. In jenen Zeiten gab es keine Sicherheit für den, der hinaus und für der hineinging, sondern viele Beunruhigend kamen über alle Bewohner der Länder. Und es stieß sich Nation gegen Nation, Stadt gegen Stadt, denn Gott beunruhigte sie durch allerlei Bedrängnis. Und jetzt sah ich, wie Fischer mit ihren Booten da hineinfuhren und mit ihren Netzen alles abfischen. Ihr lieben, Gott möchte zu unseren Herzen reden. Wir leben wirklich in der letzten Stunde. Wie lang die Stunde dauert, das weiß Gott. Aber es muss uns klar sein, dass der Herr hier zum Durchbruch kommen will. Dass hier von uns Ströme lebendigen Wassers rausgehen. Dass wir den Herrn dienen. Vater, und ich danke dir für die Botschaft. Herr, du weißt, ich hätte noch so viel mehr dazu zu sagen. Aber Herr, du musst das Wort lebendig machen. Du musst es in jeden von uns immer wieder neu ermutigen, sagen, das ist, was ich tun will. Und Herr, genauso wie du es da gesagt hast, es kamen Beunruhigen über alle Nationen. Das erleben wir jetzt auch zwischen Ost und West. Und viele haben prophezeit, es gibt Krieg. Aber Herr, du lässt es zu, damit wir aufwachen von unserem Schlaf, aus unseren Wohlstandsgedanken, Herr. Und dass wir anfangen, an deinem Haus mitzubauen, mitzuwirken, dass wir sammeln und nicht zerstreuen. Gib du Gnade durch deinen Geist. Gib du Belebung. Erwecke du dein Wort. Erwecke es in all deinen Kindern. Du weißt, wo jeder durch seine Not geht, aber du bist es, der sie erwecken kann. Es geht um ihr ganz persönliches Verhältnis zu dir. Du bist es, der uns zu Menschenfischern machen will. Und ich bitte dich, belebe dein Wort und hilf, Heiliger Geist. Hilf, Heiliger Geist, dazu. Du bist es, der das Wort lebendig macht, Herr, und der es aussandt, wozu es, und belebt und ausführt, was es wirken soll, Herr. Dass es zu einem Durchbruch kommt in jeden von uns und wir gemeinsam die Netze auswerfen. Gelobt sei dein Name. Gelobt bist du, Herr, und deine Kraft, die mit den Schwachen ist. Ich danke dir dafür. Amen. 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 Amen.